sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger. Meine Gesprächspartnerin ist dieses Mal Bettina Ludwig. Sie ist Kulturanthropologin, Keynote-Speakerin und Autorin und sie beschäftigt sich mit einer der spannendsten Fragen überhaupt. Warum verhalten wir Menschen uns so, wie wir es tun? Für ihre Forschung hat sie unter anderem mit Jäger-Sammler-Gesellschaften in der Kalahari-Wüste gearbeitet und untersucht, wie Kooperation, Führung und Zusammenleben in so kleinen Gemeinschaften funktionieren. Naja, und ihre Erkenntnisse über das menschliche Verhalten, die bringt sie heute auch in Unternehmen, Organisationen und in die gesellschaftliche Debatte ein. Wir sprechen über moderne Führung, über Zusammenarbeit und naja, was unser Alltag von diesen ursprünglichen Formen des Zusammenlebens lernen können. Unfassbar spannend. Viel Spaß mit Club der Cleveren X, Bettina Ludwig.
Und ich freue mich jetzt unglaublich auf dich und auf unser Gespräch, liebe Bettina. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Danke dir fürs Dasein. Ich bin schon gespannt.
Wir schauen einmal. Und jetzt bist du ja Kultur- und Sozialanthropologin und ich schaue ja zu Beginn dieses Podcasts immer ganz gerne ein bisschen zurück in der Zeit der Persönlichkeit, die da vor mir sitzt. In diesem Fall sitzt du ja nicht real vor mir, sondern virtuell, aber umso besser, dass wir es geschafft haben. Und wenn man da so zurückblickt und man denkt sich oft so, naja, Kulturanthropologin klingt nicht nach einem Kindheitsberufswunsch. Wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen, dass du sagst, boah, das ist ein Fach, das ist ein Bereich, der mich interessiert?
Genau, es war nicht so, dass ich als Kind mir gedacht habe, eines Tages werde ich Kulturanthropologin, aber ich habe mir tatsächlich gedacht, eines Tages schreibe ich mal vielleicht ein Buch. Also es sind dann andere Kindheitswünsche, die dann ineinander greifen mit dem, was man dann wirklich macht. Aber die Kulturanthropologin, die ist mir eigentlich passiert. Ich kann mich nur erinnern, als es zu dem Zeitpunkt kam, also wo man sich entscheiden muss, was studiere ich jetzt. Also es war klar, dass ich studieren möchte und will und kann. Und dann war die Frage, okay, was mache ich? Und dann bin ich wirklich im Zug gesessen damals und habe mir damals nur ausgedruckt, so hat es einen Folder gegeben von der Uni Wien, den hat man da so ausgedruckt nur in der Hand gehabt, von A bis Z waren da alle Studiengänge aufgelistet und ich bin das einfach mit meinem Finger, ist irgendwie nur sitzen dazu durchgegangen und mein Ausschlusskriterium war eigentlich das, was ich schon kannte. Man dachte, okay, jetzt Wirtschaftsberufe, man dachte, okay, kennt man grob, studieren viele. Psychologie kennt man auch grob, worum es geht, kenne ich, mag ich nicht. Also alles das, wo ich so eine Idee hatte, sagen wir so dazu, das wollte ich nicht, weil ich wollte in irgendwas Neues reinspringen und bin dann wirklich hängen geblieben auf so Sachen wie Münzkunde, Ägyptologie, Afrikawissenschaften und letztendlich war es dann die Kulturanthropologie, weil das hat sich sehr breit angehört hat und mit Sprachen zu tun hat, mit Reisen. Da habe ich gedacht, das schauen wir doch jetzt einfach mal an. Und so bin ich dann eigentlich da reingestolpert, sehr zufällig.
Und jetzt bist du ja ursprünglich aus Oberösterreich und dann eben nach Wien gestolpert. Ich bin draufgekommen, ich glaube aus Feldkirchen an der Donau, wenn das stimmt.
Genau.
Da sind wir gar nicht so weit voneinander zu Hause übrigens. Ich bin aus Lichtenberg, also ist nicht so weit weg. Und dann nach Wien gegangen. Wie viele Leute haben dir ob deines Studiums und dieses Wunsches gesagt, was ist denn das, ist doch brotlos. Und warum hast du das trotzdem gemacht?
Also meine Eltern zum Beispiel, die ja in dieser Phase, glaube ich, einfach wichtig sind bei so einer Entscheidung, die haben mir immer da unterstützt und immer gesagt, mach einfach, das probierst du aus, das schaust du an, wird schon passen, du wirst schon deinen Weg finden. Und rundherum hat es sicher Stimmen gegeben, die sich dachten, was wird denn das? Aber tatsächlich waren die Stimmen gar nicht so laut, es waren eher so Blicke. Und man hat so gespürt und gemerkt, die Leute denken sich, was hat sie jetzt da für einen Plan? Und auf das habe ich aber gar nicht so geschaut. Es hat wirklich sehr viel ausgemacht, dass meine Eltern gesagt haben, ja, mach einmal. Wann überhaupt? Also die haben mich einfach machen lassen. Die haben gar nicht so viel dazu gesagt. Und das macht voll viel aus, weil dadurch habe ich das Vertrauen gehabt, okay, ich darf mir das mal anschauen, ich darf da reinwachsen und werde nicht bewertet. Riesengeschenk.
Aber das machen wir doch so gerne. Dieses sofort bewerten, sofort standardisieren, zu sagen, na, die studiert nichts Gescheites oder die macht, oder derjenige, ist egal jetzt wer, macht vielleicht einen Weg, der nicht so üblich ist, der vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist. Ist es so ein bisschen in deiner Persönlichkeit drinnen, dass du dich da nicht abhalten hast lassen oder war das schon auch Teil der Erziehung oder wie war das für dich?
Vielleicht habe ich dann schon auch so ein kleines Revoluzzerinnen-Gen in mir und habe mir gedacht, jetzt nur mal eben auf Wirtschaft zurückzukommen, weil ich das als Beispiel braucht habe. Zuerst habe ich gedacht, na, Wirtschaft studiere ich sicher nicht und zu Fleiß nicht, weil das machen so viele in meinem Umfeld. Und ich will irgendwie, ich will mehr rauskitzeln aus diesem Leben oder aus dieser Studienzeit, die da jetzt auf mich zukommt, haben wir wahrscheinlich damals gedacht, und Dinge ausprobieren, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich nicht einmal eine Idee habe, was da auf mich zukommt. Das hat mich einfach gereizt. Ja, ich glaube, so war es. So eine Mischung aus ein bisschen so die Revoluzzerin in mir und der unterstützende Vibe, der einfach da von meinen Eltern gekommen ist.
Und schau, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe was vernünftig studiert, nämlich Wirtschaft, aber eben auch irgendwie meinen Weg gemacht. Also man kann ja den Weg durchaus finden auf jeder Basis.
Ja, absolut, eben da wollte dieses, da habe ich anecken wollen natürlich ja in der Phase.
Ist ja auch gut so, dieses Revoluzertum, man hat ja manchmal so eine Zeit lang, habe ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt verloren gegangen in unserer Jugend, so vor einigen Jahren, wo alles einfach nur gut war. Hast du das Gefühl, das hat sich jetzt auch ein bisschen gedreht, seit sich auch die Welt so verändert hat, dass man sagt, okay, jetzt gibt's wieder die, es hat die Fridays for Future Geschichte gegeben, wo die Jugendlichen plötzlich wieder aufgestanden sind. Jetzt haben wir Corona gehabt, jetzt haben wir eine Phase, wo es plötzlich wieder Krieg gibt in dieser Welt, nämlich auch nahe an uns, an Österreich. Hast du auch das Gefühl, das hat sich ein bisschen gesellschaftlich auch gewandelt, dass man es wieder ein bisschen mehr, auch die jungen Revoluzzer haben.
Ja, und mitreden wollen, oder? Die jungen Menschen wollen da einfach, oder viele der jungen Menschen auf jeden Fall, wollen mitreden, wollen im besten Fall mitentscheiden, aber wollen vor allem aufzeigen, was ihnen nicht passt. Und das finde ich ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, da kommt eine Energie hoch, die brodelt, aber teilweise im Untergrund. Also ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr auf uns zu. An Stimmen, an Meinungen, an Bewegungen. Ich glaube, das ist alles erst der Start von einer viel größeren Veränderungswelle, die auf uns zukommt da. Und so anstrengend und arg es sein mag, ist es halt einfach ganz, ganz wichtig. Wir bauen uns gerade neue Strukturen, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern letztendlich global. Und dazu braucht es eben diese ganzen Bewegungen und Stimmen. It's about time, hätte ich gesagt.
Und da kommen wir genau zu der Frage, die dich beruflich eben auch beschäftigt, nämlich: Warum tun Menschen das, was sie tun? Also dieses, woher kommt's denn eigentlich, was dann natürlich auch Teil deiner Forschung ist und woher du kommst. Und da führt es mich schon zu der Frage, warum will man das überhaupt wissen?
Ah, das ist eine super Frage. Das ist wahrscheinlich etwas, was ich so in die Wiege gelegt bekommen habe. Dieses Analytische und Hinterfragende, das habe ich, glaube ich, einfach in mir. Ich wollte immer wissen, warum verhalten sich die Menschen, wie sie sich verhalten. Einfach wahrscheinlich auch, um mir die Welt zu ordnen, um mir die Welt zu erklären auf eine Art und Weise. Und ich habe das dann natürlich für mich immer so gemacht und bin aber dann im Laufe meines eigenen Weges draufgekommen, war irgendwie, wenn ich so rundherum schaue, sind es tendenziell einfach immer die Männer, die mir die Welt erklären. Und deswegen habe ich dann wahrscheinlich das Gefühl gehabt, boah, jetzt möchte ich aber extra laut werden, ich möchte auch mitreden, ich möchte genauso dabei sein, wenn es darum geht, um diese großen Fragen, warum tun wir als Menschen, was wir tun, was bedeutet überhaupt Mensch sein, wo wollen wir hin als Gesellschaft, dass all diese riesigen Fragen, die ja mittlerweile heute, wirklich im Heute, hier und jetzt voll im Zentrum der Gesellschaft stehen, das war vor 10 Jahren noch ganz anders, aber wir haben es damals auch schon angetrieben. Und ich habe einfach gemerkt, ja, hey, da braucht es ja viel mehr Frauen auf Bühnen, in Büchern, in den Medien, wenn es darum geht, diese riesigen Fragen zu stellen. Und als Kulturanthropologin mache ich eben natürlich auch beruflich genau das, mir die Frage zu stellen, warum tun wir, was wir tun. Das ist die Lehre vom Menschen, die Anthropologie. Und ja, da versuche ich mir einfach so meinen Weg durchzubahnen und immer, wenn diese Fragen aufkommen, zu schauen, wo kann ich da einen Beitrag leisten.
Und jetzt hast du was ganz, ganz Spannendes gemacht, auch in deiner Forschung. Du hast die Jäger und Sammlerinnen erforscht und nicht nur in der grauen Theorie und in Büchern, sondern es gibt tatsächlich noch Menschen, die so leben. Und du bist dorthin gefahren und hast das ergründet, warst in Namibia, in der Kalahari-Wüste, hast da einen Stamm besucht und beobachtet. Vielleicht nimmst du uns mal ganz kurz auf diese Reise mit. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass man kann ja dort nicht anrufen und sagen, jetzt komme ich. Wie bist du dort überhaupt hingekommen? Wie war so diese Geschichte?
Und zwar habe ich eines Tages wieder so reingestolpert in meinem Studium erfahren, es gibt Jäger- und Sammlergesellschaften auf dieser Welt, also heute noch Lebende. Und dann war mir relativ schnell klar, boah, wir wissen, wo leben diese Menschen, wie organisieren die sich, was sind so deren Themen, worüber sprechen die im Alltag? Weil Jäger-Sammler-Gesellschaften sind einfach, ist eine Gesellschaftsstruktur, ist ein Begriff für eine Gesellschaftsform in der Anthropologie und die leben draußen 24/7, die Menschen, ohne Infrastruktur, also ohne Strom, ohne Häuser, ohne Straßen. Natürlich gibt es da immer ein Spektrum, aber so dieses Standardbild davon wäre das, ohne Infrastruktur. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich will da hin und wir wissen, was sind so deren Themen, worum geht es denen im Leben? Was würden die sagen, wenn man fragt, hey, was heißt ein Menschsein eigentlich? Oder wo soll man hin als Gesellschaft? Was sind deren Antworten drauf? Und dann hat es tatsächlich sehr lang gedauert, bis ich in der Kalahari-Wüste bei den Schutt-Konsisan, so heißt die Gruppe, gelandet bin, weil es da natürlich nur ein, zwei Hände voll gibt von Jägersammlergesellschaften weltweit. Und das hat dann echt, wie gesagt, also es hat dann 1,5 Jahre gedauert, da irgendwo anzudocken. Ich habe dann E-Mails geschrieben von administrativen Kräften bis zu den High-End-Professoren, Professorinnen irgendwo in Harvard University und so weiter, wirklich die ganze Welt angeschrieben, tatsächlich unendlich viele Neins gekriegt. Da ist immer gesagt, na, du kannst bei unserer Forschung nicht dabei sein, wir sind schon so oft dort, wir sind schon genug Leute. Weil das sind ja ganz kleine Gruppengrößen. Jede Sammlergesellschaft, müsste man sich vorstellen, hast so ein paar tausend Menschen. Und in der Kleingruppe, weil die unterteilen sie in Kleingruppen, dann nur 70 bis 100 Personen. Und wenn da jetzt irgendwie 50 ForscherInnen hinkommen, das passt natürlich in der Relation nicht zusammen. Jetzt hat es da eigentlich immer einen Stopp gegeben. Aber eines Tages bin ich halt irgendwo über Ecken dann wo gelandet, wo ich wen kennengelernt habe und so weiter. Und der hat mir dann mitgenommen in die Kalahari-Wüste nach Namibia. Und da durfte ich dann mit den Schutt-Konsisan forschen und arbeiten. Der forscht seit über 30 Jahren dort, arbeitet mit den Menschen und dort was entwickelt mit einer. Und ich habe mir einfach wirklich angedockt und angehängt und habe gesagt, ich bin die Equipmentträgerin oder Interview Transkribiererin, bitte nimm mir einfach mit, ich tue alles, was irgendwie ansteht. Ich möchte einfach da mal reinspringen, wenn es fällt. Und so hat es dann gestartet.
Also sehr, sehr spannend, dass man auch überhaupt mal Zugang findet. Was war so für dich das Überraschendste, als du dort angekommen bist? Jetzt sagst du, da waren ungefähr 70 bis 100 Leute, die sind immer draußen. Das ist ganz anders, als wir uns das irgendwie in unserer Lebensrealität vorstellen können. Was war für dich so das Erste, wo du gesagt hast, das ist so anders, mit dem muss ich erstmal umgehen lernen?
Ich muss mich versuchen, zurückzuerinnern. Gell? Lass mich nachdenken kurz. Also ich glaube, was für mein, oder was mir am Anfang am speziellsten vorkommt, ist tatsächlich, war diese Klick-Lautsprache, diese Klick-Sounds. Also Schutkan hat 4 Klick-Sounds im Alphabet und die verändern sich aber je nachdem, welcher Konsonant da noch und davor kommt. Und du hörst dann ständig dieses Klicken, wenn die Menschen miteinander reden. Und das hat mir am Anfang beeindruckt einfach so, wie reden die, was, also versuchen zu verstehen, wann hört ein Wort auf, wann fängt das nächste an, was ja einfach, wenn man eine neue Sprache lernt, ist das ja immer so, aber mit diesen ganzen Klicks, das hat mich so fasziniert, das zum einen und zum anderen, dass das Lagerfeuer, also die Lagerfeuerstelle wirklich das Zentrum ist von allem, da wird gekocht, da wird sich gewärmt, da werden sie Geschichten erzählt am Ende des Tages, also das ist einfach das Zentrum des Lebens eigentlich, da wird ja, das Fleisch vorbereitet, wenn was gejagt wird. Und das hat mich schon auch fasziniert, dass du immer irgendwie am Feuer bist. Das ist der Mittelpunkt. Und ich habe dann irgendwie, du sitzt dann dort in der Kalahari-Wüste unter offenem Sternenhimmel, rundherum nur Natur und kriegst dann natürlich da auch so große philosophische Fragen in den Kopf, wie wow, okay, eigentlich die gesamte Menschheitsgeschichte, weil 300.000 Jahre gibt es uns als Homo sapiens, haben wir eigentlich am Lagerfeuer verbracht. Also das, was wir heute machen, in der westlichen Welt zum Beispiel, ist ja ein Wimpernschlag, wenn wir uns die gesamte Menschheitsgeschichte anschauen. Das ist eine ganz kurze, moderne Phase eigentlich. Den größten Teil haben wir eigentlich im Lagerfeuer gesessen. Und das sind dann schon coole Momente, wo du dort sitzt und das so realisierst. Das war irgendwie, ja, es war total schön.
Und jetzt habe ich mir natürlich ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen gelesen, was du so da auch erlebt hast. Und ich meine, jetzt muss man ja sagen, es gibt dort eben keine Häuser, keine Wände. Man ist eigentlich immer gemeinsam. Man hat nicht so, jetzt mache ich schon mal die Tür zu, weil ich will mir mal 5 Minuten alleine ausrasten und nochmal für mich sein. Das gibt's ja auch irgendwie dort nicht, so wie du auch das schon immer wieder mal beschrieben hast. Und jetzt in der jetzigen Zeit, so wie du es jetzt auch sagst, so wie wir leben, ganz viele Single-Wohnungen, Haushalte, wir sind ganz viel Me-Time, immer wieder mal alleine. Was können wir denn von diesen alten Kulturen, von diesen Gesellschaften auch lernen für uns jetzt? Ja? Was sind so für dich so Learnings gewesen, wo du sagst, das müssten wir eigentlich wieder mehr mitnehmen?
Also eben ein Riesen-Learning war für mich, also weil du jetzt sagst, alte Kulturen, zum einen, weil du sagst, alte Kultur natürlich, weil die gibt's einfach schon sehr lang, diese Gesellschaftsform. Also fast den Großteil der Menschheitsgeschichte haben wir als Jäger-Sammlerinnen gelebt. Und gleichzeitig die heutigen Jäger-Sammlergesellschaften, das sind ja moderne Gesellschaften, sei der Leute, wie wir jetzt hier sitzen, nur zufällig sind, sondern in der Kalahari aufgewachsen. Und das fasziniert mich schon mal zum einen, dass das zeitgleich passiert. Also, um einen kurzen so Einblick zu geben, Jäger-Sammler haben kein Konzept von Besitztum, also niemandem gehört irgendwas, allen gehört alles. Es gibt keine Form von Hierarchie. Man kann grammatikalisch die ferne Vergangenheit und Zukunft nicht ausdrücken. Man kann nicht diese Zeit sozusagen ausdrücken. Alle Zahlen reichen bis 5, ab dann ist vieles. Also nur, dass man so ein Gespür kriegt, wie läuft das so ab im Alltag in Jägersammlergesellschaften. Und da merkt man schon, dass es teilweise radikal anders als in der westlichen Welt, also anders als ich sozialisiert wurde zum Beispiel. Und gleichzeitig ist es die Jetztzeit, das passiert im Hier und Jetzt. Also es ist möglich, das ist nicht irgendwie steinzeitlich oder vor 150.000 Jahren, sondern im Hier und Jetzt. Das hat mich schon mal fasziniert. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, sich vorzustellen, wir sollten eigentlich wieder alle leben wie Jägersammler, aber das haben wir den größten Teil der Menschheitsgeschichte gemacht. Also das würde ja überhaupt nicht mehr funktionieren. Also diesen Rückblick, oder diesen traurigen Rückblick dazu machen, wir sollten eigentlich wieder so leben, das würde ich überhaupt nicht machen, weil es ist auch paradiesisch. Also es funktioniert ja dort nicht einfach alles, nur weil es so naturverbunden und ohne Infrastruktur ist und so alle draußen und alle gemeinsam. Aber es gibt natürlich, wie du sagst, schon ein paar Dinge, die einen faszinieren, wo man sich denkt, boah, das Kind, da könnte man sich wieder Scheiberl abschneiden eigentlich. Und das ist zum einen dieses Community-Gefüge und diese Gemeinschaft, was da haben einfach alle das Gefühl, sie gehören wo dazu. Du kommst auf die Welt dort, mit dem ersten Atemzug hast du das Gefühl, ich bin Teil von etwas, das größer ist als ich selbst. Und es gibt da natürlich ein Gefühl von Verbundenheit, von Zugehörigkeit. Du hast dieses Thema Isolation und Einsamkeit einfach nicht. In der westlichen Welt, aber gerade letztens wieder gelesen, ein Report von der WHO 2025, die sagen, die haben eine globale Studie gemacht, wo rauskommt, eine von 6 Personen global fühlt sich einsam, sozusagen einen Großteil ihrer Zeit. Und das ist einfach eine krasse Zahl. Und das sehen wir in Jägersammlergesellschaften, ist das natürlich ganz andere Realität, weil die sind immer gemeinsam. Da gibt es nicht immer einen Begriff für Hallo oder Tschüss, wenn man sie nie verabschiedet, wenn man den ganzen Tag und das ganze Leben letztendlich miteinander verbringt. Und da haben wir gedacht, ja, da darf man wieder genau hinschauen in der westlichen Welt, weil Zugehörigkeit ist, glaube ich, einfach ein Motor für alles das, was wir dann weitermachen und was wir erschaffen können als Gesellschaft. Und darum würde ich da so vorher den Augenmerk hinlegen und sagen, schauen wir uns das nochmal an, wie funktioniert das mit der Zugehörigkeit? Da können uns Jäger-Sammler-Gesellschaften viel lernen und wie können wir das integrieren in einer komplexeren Gesellschaftsform?
Total spannend, gerade in Zeiten wie diesen, Zugehörigkeit. Das ist auch ein Thema, mit dem du auf der Bühne stehst als Keynote-Speakerin, mit dem du auch tourst, dass man das wieder ein bisschen mehr in die Köpfe kriegt. Die Frage hast du jetzt gestellt, jetzt werfe ich sie dir in den Kopf, damit du sie mir beantwortest. Das klingt ja relativ leicht zugehörig und dann fühlen wir uns alle wieder irgendwie total beieinander. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die jetzt in den vergangenen Jahren gerade eben auch seit Corona gemerkt hat, okay, Zugehörigkeit ist, weiß nicht, ob es verloren gegangen ist, aber es ist sicher nicht besser geworden, als es vorher war. Wir sind uns nicht, in so vielen Dingen plötzlich nicht mehr einig. Zugehörigkeit findet man vielleicht in seiner eigenen Bubble noch, aber nicht mehr im großen Ganzen. Wie können wir den Schritt jetzt setzen? Wie können wir es denn wieder schaffen, dass man ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl in einem Land, in einer Region, vielleicht auch in einem Unternehmen, warum nicht, schaffen, damit die Leute unterm Strich, und das wollen wir ja auch gut leben und ein schönes, erfülltes Leben haben können.
Ich teile den Begriff immer auf 3 Ebenen auf Zugehörigkeit, weil im Endeffekt ist so ein großes Ding, gell, so ein großes Projekt, dass man sich da irgendwie an Land zieht, so als würden wir uns alle wieder zugehörig fühlen. Und ich finde, es hilft, das aufzudröseln. Es gibt so 3 Ebenen, finde ich, die Ich-Ebene, also die Zugehörigkeit mit mir selbst, also ich zu mir selbst. Dann diese Wir-Ebene, die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen, wie du sagst, zur Gesellschaft, zur Familie, zur eigenen Community, zur Bubble. Und dann die andere Ebene, diese übergeordnete Ebene, die Zugehörigkeit zum großen Ganzen, zum Leben an sich, zur Natur, zum Kosmos, wer immer das wie sehen will. Also an der Stelle, ich bin nicht esoterisch, ich bin Wissenschaftlerin, aber trotzdem kann man zugehörig, also ich habe zum Beispiel so eine Zugehörigkeit, das Gefühl zum Leben an sich, was auch viel so mit einem Urvertrauen zusammenhängt. Einfach so, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich bin da und ich gehöre da dazu und so hat es eine Berechtigung, dass ich da bin an sich. Und diese 3 Ebenen, die kann man sich für sich selbst einmal überlegen, wie geht es mir auf welcher Ebene und wo befinde ich mich da sozusagen Zugehörigkeit zu mir selbst zum Beispiel, bin ich da weit weg oder bin ich eh nah bei mir, fühle ich mit mir selbst einmal zugehörig. Das ist einmal der Start von allem. Dann geht es erst in die We-Ebene, in die Gemeinschaft, und dann in die Us-Ebene, in dieses Übergeordnete. Und das aufzudröseln und dann spezifischer zu schauen, was in einem Unternehmen, was können wir für Strukturen bauen, damit das wieder mehr passiert. Und zum Beispiel, so ein Unternehmen, im Unternehmen ist es halt so, das ist allgemein in der westlichen Welt so, wir haben uns Strukturen gebaut, die ja voll davon ausgehen, dass eigentlich der Mensch immer was nehmen will. Gerade wenn ich bin für ein Unternehmen unterwegs und da herrscht dann einfach so dieses Bild gar nicht bösartig, aber es hat sich da so hinentwickelt, dass der Mensch eigentlich immer irgendwas nehmen will. Dann glauben wir, die eigenen Mitarbeitenden, die wollen mehr Geld nehmen, die wollen flexible Arbeitszeit, die wollen nur 4 Tage arbeiten, die wollen einen Tischfußball, hat es halt früher gehasst, sondern Obstkorb ganz früher. Und ich glaube, da darf man echt dieses Bild nehmen und auf den Kopf stellen und uns nicht fragen, was wollen die alles noch nehmen, damit sie bleiben und damit man es halten kann, sondern welche Strukturen dürfen wir als Unternehmer, Unternehmerinnen bauen, damit die Menschen die Möglichkeit kriegen, wieder zu geben. Weil das ist ein riesen Knackpunkt. Der Mensch ist dazu gemacht, bedingungslos zu geben. Das wollen wir. Das ist der soziale Kitt, der uns zusammenhält. Wir wollen bedingungslos geben. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt was zurück, aber wir wollen überhaupt die Möglichkeit haben, geben zu können. Und geben hängt viel mit dem zusammen, wer bin ich selbst, was will ich eigentlich geben? Und das wieder in die Köpfe zu kriegen, dass das weder banal oder naiv oder irgendwie weltfremd, baumumarmend, esoterisch ist, das ist einfach mein zentrales Anliegen, weil da haben wir so viel wissenschaftliche Forschung dazu, dass das eigentlich ein Riesenpotenzial ist, das brach liegt.
Das sehe ich ganz genauso. Und jetzt kommt schon die Frage, ich meine, jetzt machen wir den Podcast, du hast einen eigenen Podcast, du hast deine Keynote, du versuchst das unter die Leute zu bringen, auch eben diese Selbstreflexion, einmal zu sagen, okay, wo bin ich denn eigentlich, wo gehöre ich dazu? Und auch im Publikum, die Leute, die da sitzen und zuhören, verzweifelst du manchmal, weil die ja zuhören, die kommen, sind meistens die ja schon auf dem Weg irgendwie sind, die sich schon mal Gedanken gemacht haben. Wie erreichen wir denn jene, wo du sagst, da wäre es vielleicht sogar notwendiger, dass sie die sich mal wieder besinnen, die halt in ihrer Bubble leben, die halt unzufrieden sind, die kritisieren, die vielleicht nicht so zugänglich sind. Das ist ja wirklich oft so, dass man sich denkt, wie schafft man das jetzt wieder, dass jetzt die auch unseren Podcast heute hören, nicht die sind, die es eh in Wirklichkeit wissen oder vielleicht nur mal noch den kleinen Stups brauchen, sondern eben die vielleicht mal sagen, okay, komm, auch du gehörst dazu.
Das verstehe ich total, die Frage, und ist voll nachvollziehbar. Und zum Glück habe ich einfach in den letzten Jahren in meiner Arbeit gemerkt, dass die Augen und Ohren so offen sind und die Fühler ganz groß wären, auch bei denen man es vielleicht gar nicht zutrauen würde. Wir befinden uns jetzt global, vor allem auch wirtschaftlich und auch politisch, einfach in einer Lage, wo es klar ist, hey, wir müssen teilweise umdenken, Dinge anders angehen, wir kommen nicht mehr an bei den Menschen oder die Menschen wollen nicht mehr oder wir finden keine Mitarbeitenden mehr. Oder gibt ja voll viele Themen, die jetzt einfach gerade nicht mehr so richtig zu lösen sind. Und deswegen sucht man nach neuen Lösungsansätzen, nach neuen Ideen, nach anderen Blickwinkeln und wirklich nach anderen Fragestellungen eigentlich. Ich werde ganz oft in Räume geholt zu wirklich Entscheidungsträgerinnen, wo ich mir selber oft wundert, wow, danke, dass ich da landen darf und mit euch mit austauschen darf, weil sozusagen der große Schatz, den ich mitbringe, ich komme immer nicht aus der Branche heraus, sondern von außen und schaue mit einem ganz anderen Blick auf dieses Thema. Als Kulturanthropologin habe ich einfach einen ganz eigenen Blick auf Wirtschaftssysteme, auf Unternehmen. Und das ist eigentlich dann das große Geschenk. Und ich bin oft selber überrascht, was da schon alles geht. Und der große Punkt ist einfach, ich merke so sozusagen intern irgendwie und an meiner Arbeit, aber so Dinge und so Gespräche kommen natürlich noch nicht so viel nach außen. Es braucht eigentlich voll die Safe Spaces, dass du Entscheidungsträgerinnen, die wirklich an Hebeln sitzen, zusammenbringst und sagst und so über so radikale, oder so, wie soll ich sagen, so provozierende Themen zusammenhalst, wie ich das manche machen, ich spreche über Liebe in der Wirtschaft, da braucht es aber einen Safe Space, okay. Weil das geht irgendwie noch nicht, dass man da so locker, flockig, offen drüber redet und dann macht aber ein Interview drüber und alle lesen es und da sind wir noch nicht und das ist auch voll okay. Ich glaube, es braucht in so Übergangsphasen natürlich immer diese Safe Spaces und die versuche ich zu schaffen, zum Beispiel beim Zukunftssymposium auch in Oberösterreich, Zukunftssymposium Eberding, wo wir versuchen eben Wirtschaft neu zu denken. Da hole ich EntscheidungsträgerInnen zusammen in einem sozusagen geschlossenen Rahmen und wir diskutieren über diese Dinge, wie kriegen wir denn die Menschlichkeit wieder in die Systeme rein. Und ich bin immer fasziniert, was da schon alles geht. Auch auf globaler Ebene. Ich war vor 2-3 Jahren in Indien an einem großartigen Retreat eingeladen, wo wirklich, Größen aus der Wirtschaft sitzen. Mitgründer des indischen Amazon, milliardenschwere Investmentbanker. Also ich bin da einfach in so Runden reingekommen, wo wir plötzlich eben auch über Liebe in der Wirtschaft diskutiert haben, was mich selber tatsächlich gewundert hat. Aber all diese Erfahrungen geben mir so viel Rückenwind und so viel Rückenwind und so viel Energie im Hintergrund, dass ich da gar nicht müde werde, sondern das Gefühl habe, hey, wir sind an was dran.
Was wäre denn so eine Erkenntnis eben aus deiner Forschung, aus deinen Erfahrungen, jetzt für, du nennst es ja die Manager, die Unternehmen, Führungskräfte, wenn es um Leadership geht, was wäre denn so eine Sache, wo du sagst, auf das solltest du mal schauen, das solltest du mal vielleicht probieren, wo du eben auch im Feedback schon gemerkt hast, da haben die Leute, wenn sie es umgesetzt haben, auch schon echt viel erreicht.
Die Menschen wieder, also sozusagen, das den Menschen wieder möglich machen, ihr Potenzial wirklich reinzulegen. Was, also wie ich zuerst gesagt habe, bedingungslos zu geben, ist eigentlich das, was uns als Menschen ausmacht. Und das geht aber oft gar nicht. Wir haben sehr komplexe Systeme, wenn da jetzt jeder individuell das beiträgt, was einen ausmacht, das geht sich in so Systeme oft gar nicht aus. Wir sitzen ja oft in Jobs, gerade in größeren Unternehmen, wo wir Dinge ausführen, die gar nicht so viel mit uns selber zu tun haben. Das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten eh schon voll verbessert und wir sind da eher vom Weg, aber da geht natürlich noch viel mehr. Und da merke ich einfach und kriege so die Rückmeldung, dass wenn wir schauen, dass die Menschen in Kontakt mit sich selber sind und wissen, was sie geben wollen. Und das kann was sein wie Humor oder Gelassenheit und Ruhe oder kreative Ideen, also was auch immer es ist, unabhängig sozusagen Dinge von der eigenen Position oder Branche, sondern was macht mich aus, wenn wir das wieder schaffen, dass das einen Raum kriegt und wir auch so agendalose Räume schaffen können, wo wir sagen, wir haben jetzt nicht ein Meeting, 2 Stunden, da muss das und das rauskommen, sondern wir schenken den Menschen Raum und Zeit und schauen, was dann rauskommt. Wenn wir das wieder schaffen, und das ist natürlich gar nicht leicht, wir sind in einem wirtschaftlichen Setting, wo immer alles effizient sein muss und so, aber da aufzumachen und den Mut zu haben, das doch probieren, da kriege ich mit der Rückmeldung, da geht dann richtig viel, weil die Menschen wollen sie ja beitragen und wollen sie ja einbringen. Und darum sage ich immer, da ist so viel Potenzial, das eigentlich so brach liegt und wo man aufmachen muss, damit das mal da alles rauskommen kann.
Das heißt, mehr Raum für Kommunikation, wo man sich auch als vielleicht Führungskraft, als Chef, als Chefin persönlich auch eben einbringt, dass man von eben auch gibt, dass man irgendwie wieder Nähe zu den Menschen schafft.
Mehr Nähe zu den Menschen, genau, ein bisschen die Rollen ablegen, mehr mit dem eigenen Vornamen einfach reingehen in ein Meeting als mit der eigenen Rolle, macht schon einen riesen Unterschied. Und schauen, was sind so ganz kleine Dinge, die uns in die Verbindung bringen und nicht so einen Kampf auslösen. Immer mit diesem Hintergedanken im Kopf, der Mensch ist ausgelegt auf Kooperation. Gell? Das haben wir irgendwie im Laufe des Weges vergessen, aber uns gäbe es schon lange nicht mehr. Diese 300.000 Jahre haben wir nur überlebt, weil wir auf Kooperation ausgelegt sind und weil wir kooperieren sozusagen walten. Und daran sich wieder zu erinnern, verändert dann eh schon automatisch voll viel in dem, wie wir miteinander arbeiten.
Weil es ja doch sehr auf Leistung ausgelegt ist, auch unser System. Man muss am Ende des Tages irgendwas geleistet haben, irgendein Ergebnis gebracht haben. Ist das so, wenn du jetzt auch auf die Jäger und Sammler schaust, ist das so diese Leistungsorientierung, ist das schon in uns so drinnen oder haben wir uns das angeeignet?
Das haben wir uns angeeignet. Es gibt in der Sprache von Jäger und Sammlerinnen, also in allen globalen diesen Sprachen, gibt es keine Möglichkeit, den Komparativ auszudrücken. Das heißt, du kannst nicht sagen, am besten schneller, am höchsten höher. Das kannst du grammatikalisch gar nicht sagen, weil es das Konzept auch nicht braucht. Da gibt es keinen Wettkampf. Es gibt nie einen Gewinner oder Gewinnerin. Aber ein Kind, das spielen, keiner gewinnt oder zählt Punkte oder wer ist weiter oder höher gesprungen, sondern es ist einfach, wer da ist, ist da und hat eine Freude und eine Gaudi dabei oder auch nicht und sonst geht man halt wieder. Aber es gibt keinen Wettkampf. Und diese Idee von höher, schneller, besser, das ist ganz spannend, das ist eigentlich nichts, das in unserer Natur liegt und das wissen wir immer aus der Anthropologie, sondern das ist etwas, was in unserer Kultur liegt. Also das gehört einfach zu unserem westlich-kapitalistischen System dazu, diese Geschichte, dass wir sagen, höher, schneller, besser und das gehört eigentlich dazu, dass wir uns erzählen, dass das in unserer Natur liegt, aber es stimmt einfach nicht, es liegt in unserer Kultur. In Jäger-Sammler-Gesellschaften zum Beispiel gibt es diese Geschichte nicht, höher, schneller, besser ist das Ziel und wir müssen effizienter werden. Als Gesellschaft oder beziehungsweise effizient vielleicht schon, aber uns irgendwohin weiterentwickeln, um immer besser zu werden. Das hat nichts mit unserer Natur zu tun. Und ich sage auch, diese Geschichte hat uns ja auch viel gebracht, hat uns ja auch wohin gebracht. Aber gerade jetzt, wo wir so diese große Struggles vor uns sind, auch gesellschaftlich, dürfen wir da auch nochmal genau hinschauen, wie weit wollen wir denn diese Geschichte treiben? Passt die nur dazu? Auf welchen Ebenen müssen wir es anpassen oder ändern?
Und jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo sich jetzt nicht alle sich einig sind, sage ich mal ganz so lapidar, sondern man hat irgendwie so das Gefühl, man ist generell, und das ist vielleicht auch was Österreichisches, aber man hat schon das Gefühl, es ist auch Globales, eine gewisse Unzufriedenheit. Man ist einmal dagegen, weil die anderen sagen, dieses Kooperative, das du angesprochen hast, scheint uns ein bisschen verloren gegangen zu sein, wenn man auf die letzten Wochen insbesondere schaut. Wie kann man denn da die Kurve irgendwie wieder kratzen? Weil man ja, wir jetzt als ich als kleine Elisabeth und du als kleine Bettina, wir können die großen Fragen der Welt und diese Entscheidungen, die, wie du schon vorher auch gesagt hast, die Männer dieser Welt treffen, die an den Hebeln sitzen, machen. Wie kann man denn vielleicht auch was beitragen, dass es wieder in diese Richtung geht und in Kooperatives und eben alle, dass wir uns alle einig sind, das werden wir nie erreichen, so sozialromantisch sind wir nicht. Aber dass es dieses, ja, dass es einfach wieder besser wird.
Ja, man, da gibt's so viele Antworten drauf und da müssen wir jetzt eine ganz neue Podcast-Folge aufmachen.
Das,
das ist so super, das Thema. Also zum einen, um es einzuordnen, finde ich immer so manche Zahlen ganz spannend und ganz wichtig, um da einen Blick drauf zu kriegen, anderen. Wir haben in Europa im Moment, ich glaube, 744 Millionen Menschen. Und das waren vor 120 Jahren, war das fast die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Also wir wachsen, also um nur eine Zahl zu geben, so ein Gefühl zu geben, also dass wir alle, also dass einfach die Bevölkerungszahl radikal wächst, das wissen wir eh. Und dann muss man noch dazu sagen, vor 120 Jahren war die durchschnittliche Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen in Europa, die ist gelegen bei, ich glaube, nagel mir fest, 47 Jahren, 46 Jahren, so in die Richtung. Und heute liegt sie bei 81 Jahren. Also auch das in 120 Jahren so arg gestiegen. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, dieses Bild, wir haben diesen einen Planeten, da sind plötzlich so unendlich viel mehr Menschen drauf und relativ plötzlich, also innerhalb von 120 Jahren, was ja nichts ist, wenn wir uns das in 300.000 Jahren Bilder anschauen, plötzlich werden wir so viel älter. Das heißt, es haben noch nie so viele Menschen gleichzeitig so eine lange Lebenszeit miteinander verbracht. Das ist völlig neu. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es das noch nie gegeben. Darum sage ich immer, es ist irgendwie so klar und logisch, dass wir strugglen an vielen Ecken und Enden, weil wir haben das, was wir jetzt gerade machen, einfach noch nie vorher gemacht als Menschheit. Das heißt, da uns irgendwie da in ein Gefühl zu kommen von, okay, es ist verständlich. Wir strugglen, es passt, wir müssen uns völlig neue Strukturen gerade ausdenken, es ist halt einfach so. Das finde ich, hol dann schon mal ein bisschen runter und gibt dann nicht das Gefühl, boah, wir haben es irgendwie gar nicht verstanden, die Menschheit kriegt es gar nicht hin, sondern es hat schon einen Sinn, warum das alles schwierig ist an vielen Ecken. Das zum einen. Und zum anderen, ich bin immer die große Frage stellt und sagt, was heißt Mensch sein? Eben, wie du sagst, diese großen Themen, da haben wir jetzt das Gefühl, da können wir ja gar nicht so viel machen und so viel haben wir gar nicht so viel Einfluss. Und da vielleicht auch zwei Dinge. Wir haben immer einen Einfluss, aus meiner Sicht, egal was wir tun oder nicht tun, beides hat einen Einfluss. Egal was wir sagen oder nicht sagen, beides hat einen Einfluss. Also alles, was wir tun als Individuum, hat einen Ripple-Effekt. Wie dieser Stein, den du ins Wasser wirfst und die Kreise zieht, das hat ja immer äußere Auswirkungen, was wir tun, aber auch das, was wir nicht tun und nicht sagen. Sich das bewusst machen, ist, glaube ich, voll wichtig, weil plötzlich kommst du in dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit und merkst, ah ja genau, eigentlich hat äußere Auswirkungen, was ich mache. Und das dann zu nutzen und sagen, was will ich positiv beitragen. Weil wenn du irgendwas positiv beitragst und irgendwie einbringst, dann bringt es ja nicht nur den anderen rund um dich was, sondern dir auch, weil du kriegst immer ein Gefühl von Zugehörigkeit und das füttert dich so ab, dass du wieder ein wenig mehr Energie kriegst. Das zum einen und zum anderen, schau, von außen und medial haben wir natürlich das Gefühl, wir haben überhaupt nichts in der Hand und wie du sagst, da gibt es einfach jetzt ein Gefühl, ja schon diese Handvoll Männer, die die Welt steuern. Aber wir dürfen überhaupt nicht vergessen, dass das halt das ist, was medial ständig uns vorgelegt wird und wo wir darüber Geschichten erzählen und was natürlich auch ja Kriege auslöst und so weiter. Ist alles klar, es ist alles riesig und richtig große Entscheidungen. Aber auf der anderen Seite sind da ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten, die auch Dinge bewegen. Über das schreibt halt keiner, über das gibt es keinen Fernsehbericht, über das reden wir nicht ständig. Aber wir sind 9 Milliarden Menschen auf der Welt. Da passiert so viel. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass nur das passiert, was wir medial sehen. Und deswegen bin ich immer sehr zuversichtlich tatsächlich, weil ich immer so, ich sage immer, ich glaube echt an die Menschheit. Ich glaube an den Menschen an sich. Und sich da mal reinzudenken, ist, glaube ich, für jede und jeden Einzelnen ganz wichtig. Glaubst du, also du, der oder die gerade zuhörst, eigentlich an den Menschen an sich? Stell dir mal diese Frage. Wenn ja, dann wird dir das automatisch ein Gefühl geben von, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Und wenn nicht, ist es eher ein Thema, wo du reingehen darfst. Das ist eine wichtige Frage, glaube ich, die sich jeder von uns stellen darf.
Also sich dann auch nicht irritieren zu lassen. Und du hast vorher eben diese Fakten genannt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eben weil jeder befindet sich in seiner Blase, in seiner Bubble, kriegt Informationen halt gefiltert, von welcher Richtung auch immer. Einmal diese Bubble auch zu durchbrechen, sich vielleicht Fakten anzuschauen, die auch fundiert
voll.
Sind.
Keine ja,
absolut. Ja. Du als Wissenschaftlerin weißt das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt auch nicht alles auch irgendwo aufschnappt und so denkt, aha, so ist es halt, hinterfragt und da auch kritisch bleibt.
Voll, bin ich voll bei dir, genau. Also es geht so schnell, dass wir uns ein Reel nach dem anderen reinziehen und dann das Gefühl, das ist die Welt. Also da muss man schon, natürlich schon einen Blick irgendwie ein bisschen weiter aufmachen und Weitblick reinkriegen und ja, über die Grenzen der Reels auf Social Media hinaus sehen und dann schaut die Welt manchmal schon wieder ein wenig anders aus.
Mhm. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen, dass wir so den Bogen jetzt mal wieder quasi irgendwie rund machen, wenn du jetzt auf deine Erfahrungen schaust, auch eben bei den in Namibia, wo du warst. Was wären denn so, sagen wir, drei Prinzipien, die du dort gelernt hast, Prinzipien fürs Leben, wo du sagst, schaut's mal auf das. Also wenn es drei Dinge gibt, die du vielleicht in deinem Leben mal hinterfragen könntest, drei Sachen, die wir aus unserer eigenen Geschichte, nämlich aus der Menschheitsgeschichte lernen können, sich mal auch darauf zu fokussieren und zu sagen, okay, das sind drei Fragen, die du dir stellen solltest.
Mhm. Hast du ein soziales Netz, das dich trägt? Wichtige Frage, die man sich stellen dürfen, glaube ich. Und das kann gleich mal unangenehm werden, weil man vielleicht frustriert wird oder traurig, wenn man das Gefühl hat, nein, habe ich nicht. Dann ist die nächste Frage, okay, was kann ich dafür tun, dass ich dieses soziale Netz aufbaue oder dass sich das festigt? Und da kann man was machen dafür. Weil man muss jetzt vorstellen, alle rundherum, wirklich alle, haben diese Sehnsucht nach diesem sozialen Netz, das einen hält und trägt oder auffängt. Das heißt, das wollen eh die ganze Zeit alle. Wir wollen alle immer dieses Dorf, das irgendwie man braucht, um durchs Leben zu gehen, aber man muss natürlich auch das Dorf für jemanden anderen sein, damit das funktioniert. Also schau auf das, hast du ein soziales Netz, wenn nicht, wo kannst du es stärken oder aufbauen? Das Zweite, das ist jetzt, das kommt mir jetzt gerade spontan in den Kopf, ich sage es jetzt trotzdem, aber es vielleicht irritierend ist, aber wenn es im Kopf habe, sage ich jetzt, verbring mehr Zeit am Feuer. Also das sage ich wahrscheinlich, weil ich das immer denke. Ich möchte viel mehr Zeit am Lagerfeuer verbringen. Und es muss jetzt nicht unbedingt das Lagerfeuer sein, vielleicht. Aber vielleicht, was ich einfach meine eigentlich damit, ist Ruhe. Dieses fokussiert irgendwas machen, was nicht irgendwie anderer macht, dann was mit den Händen. Stricken ist gerade so modern. Oder weiß ich nicht. Also irgendwas sozusagen, wo du nicht beschallt wirst, wo du nicht beim Spazierengehen oder in der Badewanne wieder die Kopfhörer drin hast, sondern wo du dir diese Ruhe gönnst. Das macht voll viel mit uns physiologisch und Nervensystem braucht einfach diese Ruhe. Und das Dritte wäre, stell dir die Frage, was will ich geben? Nicht, was will ich beruflich machen? Vielleicht da, wenn man gerade so in einer Transformationsphase ist und einen Job sucht oder in die Pension überschreitet oder in die Karenz geht oder von der Karenz zurück oder was auch immer. Was will ich geben? Hilft an, aus meiner Sicht so vom Kopf ins Herz zu rutschen und wegzukommen von diesem verkopften analytischen, was kann ich denn gut, in welcher Branche bin ich gut aufgekommen, was habe ich denn schon gemacht, was ist mein Ausbildungsbackground, sondern was macht mich aus, was will ich geben? Eben bin ich humorvoll, bin ich gelassen, bin ich energiegeladen, bin ich ruhig, was will ich eigentlich geben und beitragen? Weil das diese Antwort sozusagen, die kannst du dann anwenden auf unterschiedlichste Bereiche, egal welcher Branche, welcher Lebensphase. Und das ist eigentlich voll was Verbindendes. Das verbindet dich mit dir selber und automatisch mit den Menschen rund um dich. Und jede Art von Verbindung bringt uns einfach ein gutes Gefühl, wenn wir dafür ausgelegt sind.
Jetzt hast du unseren Hörerinnen und Hörern eine wunderbare Hausaufgabe mitgegeben. Für alle, die es mit uns teilen wollen, gerne in die Kommentare schreiben. Würde uns natürlich interessieren, ob ihr euch die Fragen schon mal gestellt habt oder nicht und wie sie ihr auch vielleicht beantworten wollt, vielleicht wollt ihr es mit uns teilen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für diesen Impuls. Es war wundervoll. Vielen lieben Dank auch für die Einblicke. Sehr, sehr spannend, dein Tun. Wir freuen uns, wenn du mit deiner Tour in Linz bist. Das ist 29. Ende Mai, glaube ich.
Genau, ja. 29. Dazugehörigkeit-tour.at findet man alles.
Ja, wunderbar. Also gerne mal reinschauen. Du bist sowieso mehrmals unterwegs, also gerne da sich mit dir auch vernetzen und das zu machen. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, damit wir noch ein bisschen was lernen können von dir. Mhm. Was wäre denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen können?
Schöne Frage. Okay, wow. Mhm. vielleicht der Mut, Dinge anzusprechen, die nicht klassisch in Räumen Platz haben. Wie zuerst gesagt, ich sprich auf Wirtschaftsbühnen, wo jetzt einfach trotzdem 80% dunkelblau schwarze Anzüge immer vor mir sitzen habe, spreche ich über Liebe in der Wirtschaft. Und das ist vielleicht etwas, worauf ich stolz bin, dass ich das tue, obwohl dann manchmal eine komische Stimmung im Raum entsteht, aber sobald ich mir erkläre, werden es dann eh wieder alle, irgendwie kann man eh dann wieder aufwachen und sich aufwärmen und reinwachsen ins Thema. Aber das ist was, worauf ich stolz bin, dass ich das tue, weil es mir selber von innen heraus so ein Anliegen ist, wieder mehr Menschlichkeit in die Welt zu bringen, und ich mache es auch in Räumen, wo es vielleicht klassisch gar nicht so reinpasst.
Wunderbar, sich mal was trauen, auch was anzusprechen, wo man vielleicht mal Irritation auslöst oder nicht die Antworten gleich mal platziert kriegt. Es macht auch spannend. Jedes Gespräch, das dann folgt.
Das finde ich, ja, absolut.
Liebe Bettina, ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Alles Gute. Ich hoffe, du kannst deine Botschaft noch ganz weit hinaustragen in die Welt, und ich hoffe, wir sehen uns mal.
Danke, Elisabeth. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal bald echt in Linz. Beim nächsten Mal nicht online, sondern in real life.
Voll gern. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.
Danke.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.